Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Zu unserer Sendung begrüße ich im Studio ganz herzlich die Psychologin Professor Elsbeth Stern, die an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich den Bereich Lehr- und Lernforschung leitet. Wir wollen uns eine knappe Stunde lang unterhalten über das Lernen, über die Intelligenz und über Elsbeth Stern. Sie stammt aus Nordhessen und inzwischen ist sie an einer der renommiertesten Universitäten der Welt tätig. Sie forscht und lehrt, wie gesagt, an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Ihr Gesprächspartner im Doppelkopfstudio ist heute Peter Ochs. Und meine erste Frage an Frau Professor Stern: Die ETH Zürich ist eigentlich bekannt als eine der weltweit führenden Kaderschmieden für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Fühlen Sie sich da als Geisteswissenschaftlerin wohl?
Ja, sehr. Das ist eine lange Tradition an der ETH. Ich bin für die Lehrerbildung zuständig. Die ETH Zürich bildet nämlich auch Gymnasiallehrer in Mathematik und in Naturwissenschaften aus, weil sie einfach sagt, um gute Ingenieure und Naturwissenschaftler zu bekommen, muss man an der Schule ansetzen. Und die Schule verändert man am besten, indem man eben gute Lehrpersonen ausbildet. Und meine Aufgabe ist es, den Bereich Pädagogik und Psychologie dort an der ETH zu vertreten und zu lehren.
Erlauben Sie mir bitte, dass ich ganz kurz Ihren Ausbildungs- und Berufsweg skizziere, Frau Professor Stern. Sie haben 1977 am Schwalm-Gymnasium in Nordhessen das Abitur gemacht. Übrigens, wenn man heute nach Ihrer Schule im Internet sucht, findet man einen originellen Hinweis. Da heißt es nämlich: Ein besonderes Merkmal unserer Schule ist, dass sie zwischen Brauerei und Friedhof gelegen ist, was allerdings keine Auswirkungen auf das Schulklima hat. Soweit das Zitat aus dem Internet. Wie war das Schulklima zu Ihrer Zeit, Frau Professor Stern?
Ich denke, es war eine gute Schule für die damalige Zeit. Man wusste damals noch nicht so viel über Lehren und Lernen. Es war eine Schule, die auch wirklich gute Lehrer hatte. Es waren ja vorwiegend in Nordhessen Schüler aus nicht-akademischen Elternhäusern, die wirklich die Anregung brauchten in der Schule, und das hat sie erfüllt.
Sie selbst sind ja auf einem Bauernhof groß geworden mit zwei Geschwistern. Und da war es eigentlich nicht selbstverständlich, dass man als Mädchen Abitur macht. Oder waren Ihre Eltern schon so aufgeschlossen, dass Sie der Tochter Elsbeth die besten Chancen bieten wollten?
Also meine Eltern waren relativ aufgeschlossen, aber es war jetzt kein Selbstgänger. Ich musste dafür kämpfen und brauchte auch Unterstützung von Lehrern und anderen Verwandten, damit ich aufs Gymnasium durfte.
Während Ihrer Schulzeit war ja Ludwig von Friedeburg hessischer Kultusminister. Die Reformdebatte beherrschte damals die hessischen Wahlkämpfe und die Schlagzeilen. Haben Sie davon in der Schwalm etwas mitbekommen?
Also unsere Schule hatte noch nicht das sogenannte Kurssystem eingeführt, was sonst in Hessen schon üblich war. Das hat sich leider auch auf die Abiturnote niedergeschlagen. Wir hatten eine durchschnittlich schlechtere Abiturnote als die anderen Schulen das hatten, was auch beim Numerus Clausus ein Problem war. Man hatte Lehrpersonen von 68ern bis Alt-Nazis so ungefähr, und von daher haben wir natürlich dieses Reformklima mitbekommen. Es waren ja auch die Auswirkungen der 60er Jahre. Unsere Schule war eben, weil sie in Hessisch-Sibirien lag, wahrscheinlich nicht so in diesem Reformklima verhaftet, wie das bei anderen der Fall war.
Wie das an vielen Gesamtschulen natürlich der Fall war. Mhm. Sie haben ein Einser-Abitur hingelegt, Frau Professor Stern. Und wann haben Sie dann beschlossen, dass Sie eine akademische Laufbahn anstreben?
Das hatte ich eigentlich schon vorher beschlossen. Ich hatte mich sehr früh eigentlich für Fragen der Wissenschaft interessiert. Wenn man auf dem Land aufwächst, damals gab es noch kein Internet, sind Bücher eigentlich der einzige Weg, der einem eben die Welt öffnet. Und ich habe sehr viel gelesen und fand es faszinierend, Wissenschaft zu machen.
Sie ging 1997 dann an das Max-Planck-Institut in Berlin als Forschungsgruppenleiterin. Der Chef war Professor Jürgen Baumert, der 3 Jahre später mit den PISA-Studien in Deutschland zum ersten Mal Leistungsstudien für Schulen durchsetzte. Sie waren zwar nicht unmittelbar beteiligt an der Vorbereitung dieser Studien, aber wie schätzen Sie diese Initiative von Professor Baumert heute ein?
Ja, ich glaube, das war eine der wichtigsten Initiativen in den letzten 30 Jahren. Man hatte ja schon vorher diese TIMSS-Studien, wo man bei älteren Schülern schon Leistungsvergleiche internationale durchgeführt hat. Diese Studien wurden lange Zeit sehr angefeindet, sowohl von linker Seite als auch von rechter Seite. Also Jürgen Baumert hat sehr viel Lebenszeit darauf verwendet, die Akzeptanz solcher Vergleiche überhaupt erst herzustellen. Weil eben ja viele meinten, durch das Wiegen wird die Sau nicht fetter, wozu soll man ständig Leistung messen? Andere meinten, man kann sowieso nicht Bildung messen. Aber inzwischen wissen wir, man kann und wir müssen das auch tun, weil wir immer sehen müssen, wo wir stehen. Bildung ist einer der teuersten Posten überhaupt, wenn man alles zusammenzieht. Es ist das Wichtigste überhaupt. Es ist das, was eine Gesellschaft zusammenhält. Und da muss man natürlich immer wieder beobachten, wo man steht und was man für Maßnahmen ergreifen muss, damit man eben wirklich den Standard hält.
Die Kritik setzt ein wenig daran an, dass die Messinstrumente möglicherweise zu ungenau sind.
Was heißt ungenau? Sie messen das, was man auch in Klassenarbeiten erfasst. Man bekommt Aufgaben in Themenbereichen, die in der Schule behandelt wurden und muss Aufgaben lösen. Es sind Aufgaben gewesen, und das war das Besondere, die so direkt nicht in der Schule behandelt wurden, sondern die erfordert haben, dass man das Wissen neu strukturiert, mit dem Wissen neu umgeht. Und das ist ja auch das, was die Schule eigentlich erreichen oder leisten soll. Sie soll ja nicht einfach reproduzierbares Wissen produzieren, sondern intelligentes Wissen, das man dann auf neue Anforderungssituationen zuschneiden kann. Und das hat PISA voll erfüllt.
Die Testergebnisse waren zunächst ein Schock für die deutsche Bildungspolitik. Was machten die Schüler in Finnland oder Korea erfolgreicher als die deutschen Schüler?
Die Schüler dort oder die ganze Schule war eher lernorientiert und nicht wie bei uns in Deutschland eher leistungsorientiert, wo es nur darum ging, ein fest definiertes Ziel zu erreichen, wo man auch durch auswendig Lernen von nicht verstandenen Dingen gute Noten bekommen konnte.
So war das deutsche Schulsystem, sagen Sie.
So ist es natürlich teilweise immer noch. Das ist das Problem. Wenn man eben nicht Vergleiche hat, dann wird natürlich jeder Lehrer die Arbeiten so ausrichten, dass man das ja nur wiedergeben muss, was er gelehrt hat. Wenn man aber sogenannte Transferaufgaben stellt, wo man wirklich das Wissen völlig neu durchdenken muss, dann ist es schon schwieriger. Und teilweise fand man ja fast, dass das eben ein Rechtsbruch ist, wenn man eben Dinge mal machen sollte, die man nicht direkt gelernt hat. Aber natürlich muss man das können. Und in anderen Ländern hat man von Anfang an so gelehrt, dass man eben wusste, ich muss das Wissen neu durchdenken. Ich muss mir Gedanken darum machen, wenn ich einen neuen Begriff in Physik lerne, was ich mit dem alles erklären kann. Und wenn man so an Aufgaben herangeht, dann erwirbt man eben auch flexibles Wissen.
Und das haben die Lehrer zum Beispiel in Finnland offenbar besser gemacht.
Ja, das war Schulkultur.
Sind denn die Lernprozesse, die in der Schule vermittelt werden, unabhängig vom Stoff, Frau Professor Stern? Oder ist gerade die Auswahl des Stoffs wichtig für den Lernerfolg?
Also man muss einfach sehen, man kann Lernprozesse nicht unabhängig vom Stoff fördern. Man wünscht sich das immer, man lernt eine Sache und kann eine andere. Es gibt auch viele Mythen, die alle falsch sind. Beispielsweise, dass man durch Musik praktizieren oder hören besser Mathematik kann. Das ist Unsinn, das stimmt nicht. Oder dass man durch Latein logisches Denken lernt. Das stimmt genauso wenig. Wir müssen bei der Auswahl des Stoffes auch überlegen, braucht man diese Inhalte im späteren Leben? Wir brauchen keine großen Änderungen, was die Inhalte angeht, außer dass man vielleicht manche Fächer wie Latein eigentlich nicht mehr bräuchte. In Ländern, die erfolgreich sind, da ist Latein kein Pflichtfach. Aber was in Mathematik und in Naturwissenschaften auf dem Lehrplan steht, ist sinnvoll. Nur wie es gelernt wird oder wie es gelehrt wird in der Schule, das ist häufig noch suboptimal, weil es eben so als eine Ansammlung von Definitionen, Fakten und Formeln gelernt wird, wo die Schüler dann nicht wirklich begreifen, was dahinter steht.
Was ist besonders nachteilig für das Lernen von Schülern?
Besonders nachteilig ist, wenn man überhaupt keine Idee hat, wozu man etwas lernt, was man damit anfangen kann. Damit meine ich jetzt nicht, dass man immer großes Interesse haben muss an den Dingen. Das kann man gar nicht haben. Aber man muss mindestens verstehen, welche Aufgabe ich lösen kann mit einem bestimmten Wissen. Und ich muss verstehen, was in der Welt ich erklären kann mit einem bestimmten Wissen. Ob ich da jetzt groß Interesse habe oder nicht, das ist wieder ein anderer Punkt. Aber ich muss mindestens sehen, warum der Lehrer es für wichtig hält, dass man das weiß.
Was macht eine Schule zu einer guten Schule?
Ja, eine gute Schule definiert Ziele. Eine gute Schule stellt wirklich Unterricht in den Mittelpunkt. Das macht die Schule aus. Sie überlegt sich, welches Wissen sinnvoll ist und wie man eben Lerngelegenheiten schafft, um eben die Ziele zu erreichen. Und sie hat natürlich auch die großen Unterschiede zwischen den Kindern im Kopf. Sie weiß, es gibt hochbegabte Kinder und es gibt auch Kinder, die Schwierigkeiten mit dem Lernen haben. Und im Prinzip können lange Zeit Schulen beiden Gruppen gerecht werden, wenn sie beide Gruppen einfach anerkennen.
Kann denn Schule die beiden Lerngruppen, die Hochbegabten und die weniger Begabten, gemeinsam möglichst lange zusammenhalten und möglichst lange fördern, oder werden da die Hochbegabten benachteiligt? Das ist ja die Sorge vieler Eltern, wenn man darüber spricht, dass Schule möglichst lange alle Kinder eines Jahrgangs zusammenhalten soll.
Also, dass man es kann, das zeigt Japan, das zeigt Finnland. Die machen es ja. Die haben Spitzenleistungen, also die fördern die Kinder, die gute Voraussetzungen mitbringen, sehr gut, und sie haben weniger Versager. Aber man muss sich einfach darauf einstellen, was natürlich nicht sinnvoll ist, dass diese Kinder, die noch Schwierigkeiten mit dem Lesen haben und solche, die schon halbe Bibliotheken durcharbeiten, dass die den ganzen Tag zusammen im Klassenzimmer sitzen. Das kann es nicht sein. Aber wir brauchen im Prinzip keine formale Aufteilung, die sozusagen auch noch juristisch abgesichert ist. Wenn Schule nicht einfach nur ist, 5 Stunden, Schulstunden zusammen absitzen und gucken, was der Lehrer macht, sondern wenn man das eher als einen Lernort sieht, wo die Schüler auch mal in altersgemischten Gruppen zusammenarbeiten, wo man gar nicht mehr das Alter im Mittelpunkt hat, sondern einfach sagt, wir bieten jetzt Prozentrechnung an, und das können manche Kinder schon mit 9 verstehen, andere haben es mit 14 noch nicht verstanden. Aber wenn man die mal zusammentut, dann können beide auch profitieren. Also diese Flexibilität, die müssen Schulen mitbringen, und sie müssen es wollen, sonst geht es nicht.
Die letzte PISA-Studie scheint ja nun Fortschritte zu belegen im deutschen Schulwesen. Oder haben da vielleicht die Lernprogramme wie PISA-FIT zum Erfolg verholfen, Frau Professor Stern?
Glaube ich nicht, denn man kann diese PISA-Aufgaben nicht so üben, wie man Definitionen üben kann und auswendig lernen. Die PISA-Aufgaben sind ja immer wieder neu, und das sind immer Aufgaben, die den Umgang mit dem Wissen erforderlich machen und nicht einfach die Reproduktion des Wissens.
Es gibt immer noch Defizite, vor allem in Naturwissenschaften und Technik. Sowas kann sich eine Industrienation eigentlich nicht leisten. Wie kann man denn Kinder für Technik interessieren, begeistern?
Das Entscheidende ist natürlich, dass man die Prinzipien, die dahinter stehen, versteht. Da gibt es sehr gute Unterrichtseinheiten inzwischen. Ich habe auch dazu geforscht, wie lernwirksam die sein können. Es geht zum Beispiel darum, dass man Kinder stärker auf bestimmte Phänomene aufmerksam macht. Beispielsweise, dass ein großes, schweres Schiff aus Stahl schwimmt, während ein kleines Stück Stahl untergeht. Das ist eine Frage, die sich Kinder vielleicht nicht gestellt haben, aber deren Sinn sie natürlich verstehen. Die Programme, die teilweise in Kindergarten und in die Schule kommen, die sehen wir eher kritisch als Wissenschaftler. Da geht es dann schon wieder darum, dass die Kinder was über Atome oder so lernen, was sie gar noch nicht verstehen können. Und das wird wahrscheinlich nur neue Misskonzepte produzieren. Wir müssen einfach die Kinder dazu bringen, Fragen zu stellen und möglichst in Bereichen, wo sie auch Erklärungen bringen können, die sie verstehen können. Das geht nicht in allen Bereichen, aber ich sehe, dass wir da auch ganz gut inzwischen Fortschritte machen. Und wenn die Lehrer bereit sind, diesen Unterricht umzusetzen, dann werden wir auch dort besser werden.
Aber es muss denke ich mal, schon im Kindergarten anfangen. Denn da sind die Kinder ja extrem neugierig, auch was technische Dinge angeht.
Aber es ist wichtig, dass man eben also was häufig dann jetzt passiert, ist, dass man ihnen so halbverstandene Erklärungen liefert, wo sie dann schlau daherreden vielleicht, aber die nicht wirklich verstehen ausdrücken. Und das ist ja das Problem des naturwissenschaftlichen Unterrichts, dass viele eben Definitionen wiedergeben können, aber sie nicht anwenden können.
Frau Professor Stern, wir müssen gleich noch über Intelligenz reden und über den Streit um die Intelligenz, der im letzten Jahr in Deutschland geführt wurde. Aber lassen Sie uns zunächst einen der von Ihnen gewünschten Musiktitel hören. Aus der 8. Symphonie von Ludwig van Beethoven hören wir den 2. Satz. Es spielen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Claudio Abbado. Das war der 2. Satz aus der Symphonie Nummer 8, Opus 93, von Ludwig van Beethoven, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Claudio Abbado. Gewünscht hat sich das unser Studiogast, die Lehr- und Lernpsychologin Professor Elsbeth Stern von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Ihr Gesprächspartner in der heutigen Doppelkopf-Sendung ist Peter Ochs. Frau Professor Stern, Sie haben mit Ihrem Kollegen Aljoscha Neubauer, ein Österreicher, ein Buch auf den Markt gebracht, das den Titel trägt »Lernen macht intelligent«. Es ist also nicht so, dass unsere jeweilige Intelligenz begrenzt ist, sondern sie kann durch Lernen vergrößert werden. Ist das richtig?
Ja, also ohne Lernen kann man seine Intelligenz weder zeigen noch sie überhaupt entwickeln. Intelligenz ist eine Ressource, die überhaupt sich erst in einem Umfeld entfalten kann. So wie eine Pflanze nur wachsen kann, wenn sie Wasser und guten Boden hat.
Aber diese Pflanze kann ja mit Wasser und gutem Boden, zum Beispiel ein Stiefmütterchen, höchstens 10 Zentimeter hoch werden. Mhm. Kann man denn, wenn man das mit dem Intelligenzwachstum, dem möglichen, vergleicht, auch davon ausgehen, dass da auch eine Grenze ist?
Ja, also es gibt die interindividuellen Unterschiede, die man findet, die sind teilweise auf Gene zurückzuführen. Das können wir überhaupt nicht mehr in Frage stellen. Man bringt ein bestimmtes Potenzial mit. Dieses Potenzial kann sich überhaupt erst in einer Umwelt entfalten. Aber wie weit man kommt, das ist auch in unsere Gene geschrieben.
Sie sagen auch in die Gene geschrieben. Was ist da noch? Was spielt da noch eine Rolle?
Also im Prinzip, wenn alle eine optimale Umwelt hätten, dann wäre sogar alles in die Gene geschrieben. Ein Immigrantenkind, dessen Eltern vielleicht kaum lesen und schreiben können, da wissen wir nicht, ob es nicht unter besseren Bedingungen viel intelligenter geworden wäre. Wenn wir also eine absolut gerechte Gesellschaft hätten, dann würde jeder die Intelligenz erreichen, die in seine Gene geschrieben ist.
Es gab im vergangenen Jahr in Deutschland einen Streit um diese Frage, ob die Kinder zum Beispiel von türkischen Migranten generell dümmer sind als die deutschen Kinder. Herr Sarrazin hat ein Buch geschrieben und entsprechendes behauptet und schon brach eine erregte Debatte los. Sie haben das sicher verfolgt von Zürich aus.
Ja, ich musste mir auch mich beteiligen, weil einfach Herr Sarrazin Prinzipielles nicht verstanden hat. Also er hat hier wirklich wie der Blinde von der Farbe gesprochen. Er hat nicht davon gesprochen, dass Intelligenzunterschiede auf Gene zurückzuführen sind, sondern er ging davon aus, dass man eben die individuelle Intelligenz prozentual Zahl bestimmen kann. Und das kann man überhaupt nicht. Wenn man von Prozenten spricht, dann heißt es immer nur Intelligenzunterschiede. Das ist eine ganz wichtige prinzipielle Sache, die man verstanden haben muss, sonst sollte man nicht davon sprechen. Dass Türken, Menschen, die aus der Türkei kommen, generell weniger intelligent sind als Leute, die hier leben, dafür gibt es nicht den allergeringsten Grund. Also für ethnische Unterschiede haben wir bisher wirklich überhaupt keine Grundlage, die auf Gene zurückzuführen.
Es gab eine Mannheimer Studie, bei der 3- und 4-jährige Kinder getestet wurden. Und die hat ergeben, dass kleine türkische Kinder sich deutlich weniger Gesichter merken können, sich weniger in der Lage waren, sich Zahlenreihen zu merken und in diesen beiden Tests deutlich schlechter abschnitten als die deutschen 3- und 4-Jährigen.
Ja, das kann sein. Also die Ursachen dafür können so vielfältig sein, dass sie einfach nicht so gefördert werden. Also Intelligenz muss immer gefördert werden.
Also ein solcher Test beweist gar nichts.
Der beweist nur, dass es offensichtlich Defizite gibt. Und die Konsequenz wäre tatsächlich, dass man sagt, wir müssen der Gruppe, die schlechtere Leistungen bringt, die Möglichkeit geben, sich zu verbessern. Ob sie es dann wirklich tun, sieht man später. Also interessant wäre, wenn man jetzt diese Kinder besonders fördern würde oder ein Teil dieser Kinder, wie sie mit 8 Jahren sind. Das würde überhaupt erst aussagekräftig sein.
Es geht ja um die Frage, ob es eine genetische Komponente gibt.
Das gibt es.
Und da hat man in den USA festgestellt, dass jüdische und asiatische Einwanderer intelligenter sind als der Durchschnittsamerikaner. Was bedeutet das?
Das bedeutet natürlich einfach vor allen Dingen, je nachdem, aus welchem Grund man eingewandert ist. Die jüdischen Einwanderer waren häufig natürlich die Intellektuellen aus Deutschland oder aus anderen Ländern, wo sie fliehen mussten. Die Asiaten waren Leute, die eben in ihren Ländern sich keine Entfaltungsmöglichkeiten sahen. Das ist einfach kein Abbild der jeweiligen Gesellschaft, sondern es ist eine Gruppe von besonders privilegierten Leuten. In Israel selber, ich kenne Israel sehr gut, habe dort viele Kontakte. Dort ist die PISA-Leistung auch eher nicht besonders gut. Also es gibt im Moment keinen Grund, dass die israelische Bevölkerung intelligenter ist als der Rest der Welt. Aber die Menschen, die freiwillig in ein anderes Land gehen, die sind meistens eher im oberen Ende der Begabungsskala zu finden.
Wollen wir gerade noch mal kurz auf diese kleinen türkischen Kinder zurückkommen, die sich weniger Gesichter merken konnten. Da würde es ja wahrscheinlich nicht ausreichen, was natürlich wichtig wäre, wenn man denen zusätzlichen Sprachunterricht gäbe. Es müsste wahrscheinlich noch mehr dazu kommen. Die müssten in einer anderen Umgebung aufwachsen.
Ja. Also da muss man natürlich einfach sehen, wir sind eine Wissensgesellschaft und in einer Wissensgesellschaft geht es sehr früh darum, dass man einfach sich austauscht, dass man seine Interessen wahrt, ohne die Interessen der anderen aus dem Auge zu verlieren. Also es gibt einfach, wenn es gut läuft, eine gewisse Kultur. Und in diese Kultur sollte man einfach möglichst früh eingewöhnt werden. Deshalb ist es wichtig, aber nicht nur für türkische Kinder, sondern für alle Kinder, dass sie einfach in einen Kindergarten gehen, wo sie voneinander lernen.
Einen interessanten Versuch haben Psychologen an der Georgetown-Universität in Washington D.C. gemacht vor einigen Jahren. Sie haben Kinder aus armen und schlecht gebildeten Familien im Alter von 6 Wochen tagsüber in eine besondere Krippe geholt. Dort gab es für 3 Kinder einen Lehrer. Und nach 3 Jahren wurde dann verglichen. Der IQ dieser geförderten Kinder lag um 13 Punkte höher als bei den nicht geförderten Kindern. Ein aufwendiger und teurer Versuch.
Also erstmal zeigt dieser Versuch natürlich, dass eben normalerweise diese Kinder aus den armen Verhältnissen nicht die Intelligenz entwickeln, die sie eigentlich in ihren Genen tragen. Das ist mal wirklich ein schöner Beleg dafür, dass man eben wirklich eine gute Bedingung braucht, um seine Intelligenz zu entwickeln. Und wir müssen uns jetzt natürlich auch überlegen, wie wir weniger aufwendige Methoden finden können. Das war ja jetzt nur mal eine Demonstration, wo man sozusagen alles geben wollte, damit man zeigt, es geht im Prinzip. Aber jetzt müssen wir schauen, geht es nicht auch einfacher? Und was wir natürlich auch wissen inzwischen ist, dass man nicht die Kinder von der Familie isolieren sollte, sondern eher so Community-Programme hat, wo die Mütter mit einbezogen werden. Das ist etwas, was sich als sehr wirksam erwiesen hat. Es ist wichtig, dass man früh Kindern etwas vorliest, mit ihnen Bücher bespricht, weil einfach schriftliches Material so wichtig ist. Das ist natürlich vielleicht in einer einfachen türkischen Familie nicht so der Habit, aber die Mütter würden das auch gern machen, wenn man es ihnen beibringt.
Was ist eigentlich Intelligenz? Ist Intelligenz das, was der Intelligenztest misst?
Die interessante wissenschaftliche Frage ist natürlich, was steht eigentlich dahinter? Was ist in den Denkoperationen bei Menschen mit hoher Intelligenz anders als bei Menschen mit einer weniger hohen Intelligenz? Und natürlich wüssten wir auch gerne hirnphysiologisch, was jetzt in den Synapsen und den grauen Zellen von intelligenten Leuten anders ist als in denen von weniger intelligenten. Da gibt es ein paar Indikatoren, aber braucht man noch nicht mit an die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist alles noch zu unsicher. Also wir könnten nicht wirklich bisher intelligente Gehirne von weniger intelligenten mit einer hohen Sicherheit unterscheiden. Intelligente Menschen oder Intelligenz zeigt sich dann, wenn man eben darauf angewiesen ist, sein Wissen in neue Situationen anzuwenden, nicht einfach etwas wiederzugeben. Intelligente Menschen hinterfragen mehr. Wenn sie etwas lernen, dann fragen sie sofort, ja wozu, was kann ich damit machen? Sie binden es ein. Das ist so ein Kennzeichen und deshalb sollten auch Lernumgebungen für Intelligente so sein, dass sie wirklich fordernd sind. Intelligente Menschen sind besser im schlussfolgernden Denken. Sie wissen, worauf sie etwas verallgemeinern können und was sie nicht verallgemeinern können. Sie sind auch etwas schneller in der Informationsverarbeitung. Es sind diese Dinge, die man auch ganz gut messen kann, die eben die Unterschiede dann ausmachen und die dann auch dazu führen, dass einfach man mit einer besseren Intelligenz auch sich in komplizierte Inhaltsgebiete wie Physik und Mathematik besser und effizienter einarbeiten kann.
Hat die Wissenschaft Intelligenz Unterschiede zwischen Männern und Frauen entdeckt?
Es gibt zwei Bereiche, wo es kleine Mittelwertsunterschiede gibt, aber die Überlappung ist riesig, muss man gleich sagen. Also Männer sind besser, wenn es um räumlich-visuelle Veranschaulichung geht und Frauen sind im verbalen Bereich etwas besser. Aber das sind kleine Mittelwertsunterschiede. Man muss Intelligenz verteilt sich ja normal, so diese Gaußsche Glockenkurve. Und da muss man einfach sehen, die Überlappung ist riesengroß. Sie ist ja schon bei der Körpergröße, gibt es ja eine große Überlappung, obwohl Männer im Durchschnitt doch größer sind als Frauen, gibt es sehr viele Frauen, die größer sind als der durchschnittliche Mann und es gibt Männer, die kleiner sind als die durchschnittliche Frau. Und bei der Intelligenz ist es noch mal größer, diese Überlappung. Von daher sind die Mittelwertsunterschiede, die man findet, nicht besonders aussagekräftig. Mhm. Sie sind eher klein. Was stimmt ist, man findet im hochbegabten Bereich einen deutlich höheren Anteil an männlichen Personen. Also da ganz oben wird es dann nicht mehr eben 50-50, sondern vielleicht 80-20. Aber es gibt, und das ist das Entscheidende, es gibt bis ganz oben überall Frauen. Also von daher kann es nicht am XX liegen, dass es in dem Leistungsbereich dann doch wieder Unterschiede gibt. Also es gibt keinen Grund zur Annahme, dass eine Frau prinzipiell nicht in der Lage ist, Höchstleistungen zu erbringen. Und in vielen Bereichen spielen Frauen ganz oben mit.
Wie hat sich, Frau Professor Stern, die menschliche Intelligenz in den letzten Jahrhunderten entwickelt? Gibt es Belege dafür, dass die Menschheit klüger geworden ist?
Die Gene, die sozusagen die Intelligenz steuern, die haben sich wahrscheinlich nach allem, was wir wissen, in den letzten 40.000 Jahren nicht verändert. Der Steinzeitmensch hatte das gleiche genetische Potenzial, das dann seine Hirnentwicklung gesteuert hat. Aber die Möglichkeit, die Intelligenz zu nutzen und auszubauen, die ist natürlich wahnsinnig gewachsen. Also es ist noch nicht so lange her, dass wir überhaupt eine allgemeine Schulpflicht eingeführt haben. Vor 200 Jahren hätte man vielleicht gesagt, also es können nur 10% der Leute lesen und schreiben lernen, die anderen bringen keine Voraussetzungen dafür mit, weil sie vielleicht ein paar Monate länger brauchten. Inzwischen ist es selbstverständlich geworden, der Anspruch, dass jeder lesen und schreiben lernt, und wird zwar nicht perfekt umgesetzt, aber ganz gut. Und also von daher ist insofern, nach oben sind keine Grenzen gesetzt, wie wir das geistige Potenzial, was vor 40.000 Jahren in unsere Gene geschrieben wurde und was wir aber natürlich erst nutzen müssen, wie sich das noch weiterentwickelt. Also da sehe ich noch keine Grenzen nach oben.
Wir müssen unbedingt noch über Frau Professor Stern sprechen. Was macht eine so gescheite Frau, wenn sie nicht forscht oder unterrichtet? Darüber wollen wir nach der nächsten Musik reden. Wieder Klassik, Frau Professor Stern, diesmal Mozart. Zur neueren Musik haben Sie keinen Zugang?
Nicht so, nee.
Es ist der erste Satz der Serenade in D-Dur, Köchelverzeichnis 100 von Wolfgang Amadeus Mozart. Es spielt die Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Sir Neville Mariner. Das war der erste Satz der Serenade in D-Dur, Köchelverzeichnis 100 von Wolfgang Amadeus Mozart, gewünscht von unserem heutigen Studiogast, Frau Professor Elsbeth Stern. Sie ist Psychologin und unterrichtet an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Ihr Gesprächspartner ist Peter Ochs. Frau Professor Stern, Sie haben 9 Jahre lang am Max-Planck-Institut in Berlin gearbeitet. Warum haben Sie dann, es war 2006, eine Schweizer Universität gewählt? Hat keine deutsche Hochschule Ihnen ein entsprechendes Angebot machen können?
Also ich hatte relativ viele Angebote in dieser Zeit, aber so ein gutes Angebot wie die ETH konnte mir keine deutsche Universität machen. Und deshalb habe ich das auch angenommen.
Was heißt in dem Zusammenhang gut?
Also es heißt nicht nur das Gehalt, das deutlich höher ist als in Deutschland, sondern es heißt auch, dass man mehr Freiheit vor allen Dingen hat, dass man nicht in ein Schema von 9 Stunden Lehre eingepresst ist und sich ja der Bürokratie unterordnen muss, wenn man eben Stellen besetzen muss. Ich habe in Zürich einen Verantwortungsbereich für die Lehrerbildung, aber ich habe kein Lehrdeputat. Ich muss dafür sorgen, dass die Veranstaltungen gehalten werden, die die Lehramtsstudierenden machen. Aber wie die gehalten werden, von wem, das kann ich entscheiden. Und ich könnte alles selber machen, ich könnte alles delegieren und natürlich hat man eine Zwischenlösung gefunden. Oder eine andere Sache ist, ich habe in Zürich keine Anzahl von Stellen, halbe Sekretärin, 2 Mitarbeiterstellen, sondern ich habe einen Topf mit Geld und kann selber entscheiden, ob ich, 5 Sekretärinnen oder 10 Sekretärinnen einstelle, die mich den ganzen Tag bedienen, was ich natürlich nicht tue, oder ob ich lieber Doktoranden nehme und versuche, was ich mache, mit 2-Tages-Sekretariat auszukommen. Und diese Flexibilität und diese Freiheit, die ist natürlich unschätzbar. Und man kann es auch ändern, wenn man eben vielleicht sieht, dass man mehr administrative Aufgaben hat, dann würde man etwas verschieben. Das ist einmalig an der ETH Zürich, dass man eben sehr selbstbestimmt seine Ressourcen einsetzen kann und auch seinen Verantwortungsbereich eben bestimmen kann.
Die ETH Zürich, würden Sie in einem Ranking sie so hoch einstufen wie beispielsweise Yale oder Harvard?
Also es ist natürlich eine sehr spezialisierte Universität. Sie hat keine Medizin beispielsweise. Sie ist eine Hochschule, die bei der Berufung von Professoren sehr darauf achtet, dass man Personen bekommt, von denen man einiges erwarten kann, die schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie forschen können, die gezeigt haben, dass sie Verantwortung übernehmen können und die auch eben weiterhin das Potenzial, das dort geboten wird, nutzen werden. Also das Besondere an der ETH ist, dass sie einfach dort, wo man eben Stellgrößen bestimmen kann, bei der Berufung, dass sie dort größte Aufmerksamkeit auf diesen Punkt legen.
Sie haben sich einmal darüber beklagt, dass die wissenschaftliche Community an deutschen Universitäten nach wie vor stark männlich dominiert ist.
Ja, es war nicht nur männlich dominiert, das Problem war lange Zeit und das habe ich natürlich auch noch voll mitbekommen und deshalb bin ich auch irgendwann aus der deutschen Universität geflohen an ein Max-Planck-Institut, dass es nicht leistungsorientiert war. Lange Zeit zählte das, was überall in der Welt zählte, gute internationale Publikationen zu haben. Das zählte noch nicht in Deutschland. Es gab katastrophale Berufungen, dass also Leute vorgezogen werden. Das habe ich nicht nur ich erlebt, das haben auch viele andere erlebt, die wenig publiziert hatten, so nach dem Motto Similar to me und bloß keine Konkurrenz haben, dass man lieber eben Mittelmäßigkeit verdoppelt hat. So nach dem Punkt Number One, wants Number One, Number Two, wants Number Three. Und das war das lange Jahre und darunter leiden natürlich die Universitäten in Deutschland immer noch das Prinzip der Berufung und deshalb hat man auch so viel Mittelmäßigkeit.
Hieß das auch, dass kluge Frauen an deutschen Hochschulen benachteiligt waren?
Ja, das war sicherlich der Fall, ja.
Sie haben bis Juli 2010 in Berlin gelebt, Frau Professor Stern, und hatten in Zürich nur Ihren Arbeitsplatz. Inzwischen sind Sie umgezogen. Vermissen Sie Berlin ein wenig?
Ach, ich habe Berlin schon sehr gemocht. Das ist diese unfertige Stadt, die auch viele Probleme hatte. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Auch die wechselvolle Geschichte, die Berlin hat, hat mich immer sehr angesprochen. Es war immer klar, dass ich nicht ewig dieses Doppelleben habe und nach 3 Jahren nochmal Berlin auskosten, war es genug und ich fahre immer noch gern hin.
Aber Zürich ist ja nun wirklich ein bisschen geruhsamer als Berlin. Vermissen Sie da nicht ein bisschen Leben?
Naja, ich bin an einer Universität mit sehr vielen jungen Leuten. Dort gibt es genug Leben. Und das Wissenschaftlerleben ist leider ja manchmal sehr bewegt. Also es ist eher die Ausnahme, wenn ich eben mal 8 Nächte am Stück in meinem eigenen Bett schlafe. Also von daher komme ich immer noch genug rum.
Sind denn auch die Studenten ruhiger und strebsamer als in Berlin?
Nein, die Studenten sind überall sehr ähnlich und wichtig ist immer, dass man auch den großen Range, die großen Unterschiede sich ansieht und es gibt in der Schweiz genauso stinkfaule Studenten wie in Deutschland und es gibt natürlich auch diejenigen, die wirklich motiviert sind und die einen, was man ja gern hat, als Hochschullehrerin fordern.
Frau Professor Stern, Sie sind ja in Hessen geboren, genauer in Nordhessen, in der Schwalm und auf einem Bauernhof aufgewachsen, ich habe es schon erwähnt. Gibt es heute noch etwas, was Sie mit der hessischen Heimat verbindet?
Ich bin ja relativ schnell dann weggegangen und ich würde mich auch eher als ein Stadtmensch bezeichnen. Ich habe mich immer in Großstädten sehr wohl gefühlt und auch was Landschaften angeht, gibt es sicherlich Spektakuläreres als Hessisch-Sibirien. Aber ja, was ich immer eigentlich positiv mit Hessen verbunden habe, war so diese Aufbruchstimmung nach dem Zweiten Weltkrieg. So, das war, glaube ich, so unter diesem Motto. Also ich habe es natürlich nur noch als Kind miterlebt. So Hessen vorn, wo man wirklich auch versucht hat, aus der schrecklichen Geschichte zu lernen. Das würde ich immer noch so als die positive Seite von Hessen auch sehen.
Ich muss noch mal auf das Hochschulthema ganz kurz zurückkommen, Frau Professor Stern. Sie haben damals nach 1977 Ihr Studium in Marburg begonnen. Die neue Gesamthochschule in Kassel hat Sie nicht interessiert?
Nein, damals konnte man noch gar keine Psychologie in Kassel studieren und die ZVS hat mich damals, diese zentrale Vergabestelle für Studienplätze, hat mir eben in Marburg einen Studienplatz zugewiesen, aber ich wollte dann auch wirklich weg aus Hessen und bin dann nach Hamburg gegangen. Aber Kassel hatte mich überhaupt nicht angesprochen, weil das, was mich interessiert hat, da nicht zu studieren war. Erst im letzten Herbst gab es ja überhaupt einen Studiengang Psychologie, der dort etabliert wurde. Ich durfte sogar dann die Festrede halten zu diesem Studiengang, weil ich eben aus Nordhessen komme. Und das scheint mir ein sehr guter Studiengang jetzt zu sein. Der hätte mich vielleicht jetzt 33 Jahre später schon interessiert.
Beschreibt man Sie richtig, Frau Professor Stern, wenn man Sie streitbar und ehrgeizig nennt?
Ist nicht verkehrt.
Und was macht eine streitbare und ehrgeizige Frau denn in ihrer Freizeit? Haben Sie ein Hobby? Haben Sie einen Ausgleich zu diesem stressigen Studienbetrieb.
Aber Ausgleich, aber ich habe bewusst kein ehrgeiziges Hobby, weil einfach mein Beruf doch recht fordernd ist und ich kann mir auch immer neue Anforderungen stellen. Deshalb versuche ich mich in der Freizeit eher zu entspannen. Ich lese grundsätzlich nur Bücher und auch nur in den Portionen, wie es mir gefällt. Selbstverständlich mache ich auch Sport. Ich schwimme sehr gern. Zu anderen Sportarten ins Gym zu gehen, muss ich mich immer zwingen, aber ich mache es. Also ich versuche in der Freizeit mich eher zu entspannen und gerade nicht eben Ehrgeiz zu entwickeln.
Welches nicht wissenschaftliche Buch haben Sie denn in letzter Zeit gelesen?
Also ich lese gerne Bücher zur Geschichte. Ich habe als letztes von Antje Vollmer das Buch Doppelleben über die Lehndorffs im Widerstand gelesen.
Und den Urlaub verbringen Sie wo, Frau Professor Stern?
Gerne am Meer. Ich schwimme sehr gern. Also die Ostsee ist jedes Jahr bei uns auf dem Programm. Ich habe auch die Teile in der Welt, die mich sehr interessiert haben, auf allen Kontinenten schon bereist und fahre immer noch gerne in Städte. Aber der Meerurlaub, der gehört wirklich dazu.
Gibt es ein wissenschaftliches Karriereziel oder ist die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich das Optimum?
Nein, ich habe keine weiteren wissenschaftlichen Ziele, sondern ich möchte die Ressourcen, die ich dort habe, besser nutzen können. Ich habe jetzt nach 4 Jahren, glaube ich, ganz gut eine Abteilung aufgebaut und ich würde jetzt eben gern mal ernten, was ich gesät habe. Aber ich möchte eher wieder in den 15 Jahren etwa, die mir noch bleiben, möchte ich wieder mehr Wissenschaft machen und noch einige Fragestellungen, die ich gerne schon immer angegangen hätte, die möchte ich jetzt wirklich mal realisieren.
Wir lassen die Sendung ausklingen, Frau Professor Stern, mit Ihrem letzten Musikwunsch. Die 3. Symphonie von Johannes Brahms haben Sie ausgesucht. Wir hören den 3. Satz, gespielt von den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan, aufgenommen in der Berliner Jesus-Christus-Kirche. Ihnen, Frau Professor Stern, danke ich für ein spannendes Gespräch.
Ja, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht, Herr Ochs.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.